SWR 2 Wissen.
Ich bin auf dem Weg nach Dunino, nördlich von Moskau. Gut 2 Stunden brauche ich für die Fahrt mit dem Linienbus. Von der Moskauer Innenstadt über die legendäre Rublevka-Chaussee vorbei an Mercedes-, Jaguar-, Chevrolet-Händlern und Einkaufszentren mit teuren internationalen Modemarken. Schilder weisen auf Reitställe hin, auf Golf- und Tennisclubs. Und dann beginnt der Wald. Vor langer Zeit zogen hier einmal die Pilze- und Beerensammler los. Heute stehen am Waldrand kilometerweit hohe Mauern und Zäune. Dahinter wohnt Russlands Geld- und Machtelite. Der Bus erreicht die Endstation. Längst hat er sich geleert. Auch ich steige aus und laufe, bis das Dorf Dunino auftaucht. Hier lebte vor vielen Jahren einer der großen Schriftsteller der Sowjetunion.
Der russische Naturpoet Michail Prischwin von Gisela Erbslö.
Es ist 3 Uhr morgens. Der Garten schwarz. Es dämmert leicht, aber noch kreisen Fledermäuse über der Terrasse, noch ruft eine Eule. Nachtigallen beginnen zu singen. Eine Wachtel schreit. Ein Kuckuck ist erwacht und wieder verstummt. Eine Taube ist erwacht und verstummt. Ich bin ein ganz kleiner Teil dieses weltumspannenden Kosmos. Ich fühle ihn. Ich beobachte ihn.
Michail Prischwin, geboren am 4. Februar 1873, war ein hervorragender Kenner der russischen Flora und Fauna, ein erstklassiger Fotograf, Jäger, Umweltschützer und Erkunder entlegener Gebiete seines Landes. Kaum ein russischer Schriftsteller hat so intensiv in und mit der Natur gelebt wie er. Keiner ist ihr schreibend so nahe gekommen. Immer wieder erzählte er von Augenblicken als Fülle sinnlicher Erfahrungen und arbeitete insgeheim an einem Tagebuch als Chronik seiner Zeit. Am Dorfeingang entdecke ich Prischwins letztes Domizil. Ein bescheidenes Holzhaus mit 6-eckiger Veranda. Seine 2. Frau Valeria hat das Haus nach Prischwins Tod in ein Museum verwandelt. Ein winziges Blockhaus dient als Empfangsgebäude. Jana Grischina, Direktorin des Prischwin-Museums, bewirtet mich mit Tee und Konfekt und erzählt. Als Michail Prischwin 1954 im Alter von 81 Jahren starb, lagen 8 Bände seiner gesammelten Prosa vor. Das war nicht einmal die Hälfte seines tatsächlichen Werkes. Und noch heute, sagt Jana Grischina, erinnerten sich die meisten Leser nur an Prischwins Kinderbücher.
Sie kamen und kommen in unser Museum und sagen, Prischwin, das ist doch der mit den Hundegeschichten, die ich als Kind so geliebt habe. Erst 1991, nach dem Ende der Sowjetunion, konnten wir mit der Publikation seiner Tagebücher beginnen. Und seitdem erleben wir Besucher, die verstehen, dass Prischwin auch, aber nicht nur für Kinder geschrieben hat. Und dass er einer der tiefgründigsten Autoren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist.
Im Traum sehe ich das Land der ungestörten Vögel. Die Mitternachtssonne, rot und müde, blendet nicht, aber sie leuchtet. Weiße Vögel haben sich reihenweise auf schwarzen Felsen niedergelassen und spiegeln sich im Wasser. Alles ist in einer kristallenen Durchsichtigkeit erstorben. Nur in der Ferne blitzt ein silberner Flügel.
Mit poetischen Reiseerzählungen über den russischen Norden hatte Prischwin 1907 seinen Durchbruch als Autor. Das Buch »Im Land der ungestörten Vögel«, 1985 auf Deutsch erschienen, handelt von den karelischen Landschaften nordöstlich von Petersburg, ihren Flüssen und Seen, ihren Bewohnern und Legenden. Es folgten zahlreiche rein fiktive, märchenhafte Erzählungen mit komisch-satirischem Einschlag. Schon hier schreibt Prischwin aus der Perspektive einer naturphilosophisch ganzheitlichen Weltsicht.
Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist Prischwin zu der Überzeugung gekommen, dass in der Beziehung des Menschen zur Natur der Schlüssel zu praktisch allen Problemen, allen Tragödien der Gegenwart steckt. Die Maschine an der Seite des Menschen, so sieht er es, stört das Gleichgewicht. In den 20er Jahren schreibt er, dass die Natur wie ein Kind den Menschen um Schutz bitten müsse. Das Paradigma einer gleichwertigen Beziehung zwischen Mensch und Natur sei aus der Kultur verdrängt worden. Eine tragische Entwicklung, fand Prischwin. Deshalb spielt die Natur für ihn selbst und in seinem Werk eine so große Rolle, vom winzigen Detail bis hin zur philosophischen Frage. Er liebt die Natur nicht nur, er ist mit ihr aufs Tiefste verwoben.
Im Prischwin-Haus steht noch der mächtige Schreibtisch des Schriftstellers, von dem aus er in die Ferne blickte. An der Innenwand sein schmales Feldbett. Marsha, die Museumsführerin, führt mich zu einer hölzernen Truhe. Darin lagerten seine geheimen Tagebücher.
Das simplifizierte Bild von ihm als Kinderbuchautor ist natürlich unter dem ideologischen Druck der Sowjetzeit entstanden. Obwohl auch damals schon viele Bücher für Erwachsene von ihm zu bekommen waren, trotz der Zensur. Es ist interessant, das eine mit dem anderen zu vergleichen. Was wir von ihm in der Kindheit und in der Schule gelesen haben, zum Beispiel der Sonnenspeicher, waren die lebensfrohen, positiven Sachen, voller Energie. Man las sie, wenn man krank war, und sie halfen, wieder gesund zu werden. Aber erst wenn man die Tagebücher liest, begreift man, wie viel Blut und Leid auch in den Prosatexten steckt. Zweimal wäre Prischwin während des Bürgerkriegs 1918 beinahe erschossen worden. Und zweimal stand er kurz vor dem Selbstmord. Aber er gab seine Überzeugung nicht auf, dass die Menschen trotz allem Freude brauchen.
In der Freude steckt für Prischwin der eigentliche Sinn alles Lebens. Freude muss die physische und die geistige Arbeit machen, denn wo die Freude fehlt, geht das Lebendige zugrunde. Freude macht den Menschen innerlich frei, weil sie etwas zutiefst Persönliches ist. Freude macht es, sich als Teil der Natur zu fühlen, und Freude steckt in der Natur selbst. In der fantastisch-poetischen Erzählung »Der Friedhof der Vögel« von 1910 rauscht vor Freude der Wald. Man muss es nur hören können.
Die aufgehende Sonne schien in alle Spalten, Ritzen und Schlupflöcher. Wie in ein Brokatgewand gehüllt, leuchtete der goldene See von Krutajar. Die beiden weißbärtigen Greise schritten, auf ihre Äste gestützt, den weißen Fußpfad entlang, der sich neben dem hellen Bach hinzieht. Wenn sich der Fußpfad im goldenen Busch versteckt, verschwindet auch der Bach im goldenen Schilf. Und schießt der Fußpfad um die Ecke in den Wald, blitzt auch der Bach auf. Die weißen Alten stiegen zum Waldrand empor und machten dort Halt. Hier gab es keinen Bach mehr, keinen Pfad. Dafür aber hörten sie eine gewaltige Freude rauschen im Wald.
Das Glück wird geschenkt, hat Prischwin gesagt. Aber die Freude muss man sich erwerben. Auch deshalb war das Tagebuchschreiben für ihn so wichtig. Es war sein Mittel, im totalitären Regime von Stalin den eigenen Standort zu behaupten und sich immer wieder seiner selbst zu vergewissern. Also zu leben, ohne sich gänzlich anzupassen, ohne seinem eigenen Lied auf den Hals zu treten, wie Majakowski es ausgedrückt hat. Er hätte ja auch emigrieren können, aber das wollte er nicht. Er wollte als Autor die Sprache derer verstehen lernen, die das Land veränderten, ganz egal, wem seine Sympathie galt. Er fand furchtbar, was hier passierte, aber es war sein Volk, das sich für dieses Leben entschieden hatte.
Die Oktoberrevolution 1917 verändert auch Prishvins Leben. Er lehnt das Neue nicht grundsätzlich ab, ist aber ein Kritiker der Revolution und dessen, was danach kommt. Er erlebt Gewalt, Hunger, Vertreibung, schreibt aber weiter. Dokumentarisches, reportageähnliches, autobiografische Texte. Er will die Anerkennung als sowjetischer Schriftsteller erwerben, sich aber nicht politisch positionieren. Das war in der frühen Sowjetunion und der Stalinzeit ein beinahe unmögliches Unterfangen. Zu Beginn der 1930er Jahre schafft er es dennoch. Dafür zahlt er den Preis, auf wirklich brisante Themen und Äußerungen zu verzichten, wenn er veröffentlichen will. Nur im Tagebuch, sagt Herausgeberin Jana Grischina, sprach er in aller Deutlichkeit aus, was er dachte.
Es ist ein einzigartiges Phänomen. Es gibt sehr wenige Tagebücher mit einer solchen Zeitspanne. 50 Jahre, von 1905 bis in die 50er Jahre hinein. Von der ersten russischen Revolution bis kurz nach Stalins Tod und dem Beginn des politischen Tauwetters. Prishvin selbst nannte das Tagebuch sein allerwichtigstes Werk. Er hatte immer Angst, dass es entdeckt würde. Und lebte mit dieser Gespaltenheit bis zu seinem Ende.
Fast jeden Tagebucheintrag beginnt Prishvin mit Wetter- oder Landschaftsbeobachtungen. Und er schreibt über den nachrevolutionären alltäglichen Wahnsinn, über Enthusiasten, die unbeirrbar an das Neue glauben und einen Vernichtungsfeldzug gegen alles angeblich Reaktionäre führen. Einiges davon verarbeitet er in der langen Erzählung »Der irdische Kelch«. Entstanden 1922 und von der Zensur verboten, blieb sie unpubliziert bis in die 70er Jahre hinein und durfte selbst dann nur gekürzt erscheinen. Realistisch, komisch bis zur Groteske und zugleich berührend poetisch erzählt Prishvin hier, was die Revolution und der Bürgerkrieg auf dem Land anrichten. Ein junger Mann namens Alpatow wird als Schularbeiter, also Lehrer, ins Dorf abkommandiert. Da aber niemand für seine Ernährung zuständig ist, wird er verhungern. Indessen lavieren sich die Bauern alten Schlags, abergläubisch, hoffnungslos ungebildet und gerissen, durch die neuen Verhältnisse. Oder sie kommen darin um. Andere wiederum schlagen sich auf die Seite des Neuen und spielen mit seelenloser Härte ihre Macht aus. Kurz, die Herrschaft der Affenmenschen bricht an. Die Philologin Natalia Borisova erklärt, was Prishvin damit meint.
Affenmenschen nennt er diejenigen, denen die geistigen Grundlagen im Leben fehlen. Sie kennen nur seine materielle Seite. Wiederholt heißt es im Text, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Auch in einer so hungrigen, schrecklichen Zeit wie dieser, sagt der Protagonist Alpatow, darf der Mensch sich nicht wie ein Affe verhalten. Er muss er selbst bleiben. Das gehört zum Kern der Prishvinschen Weltsicht. Unbedingt braucht der Mensch eine Art geistiges Rückgrat. Sonst verliert er um des täglichen Brotes willen sein menschliches Gesicht.
Nur noch im Tagebuch stellt sich Prishvin so unverblümt gegen den alles unterwerfenden sowjetischen Einheitsgedanken, gegen die Mythen von hehren Revolutionshelden und gegen einen Aufbauenthusiasmus, der maßlose Opfer fordert. Kritisch stellt er die Parteigänger der Revolution dar, doch auch die Repräsentanten des Alten, die sogenannten Mujiki, die Bauern, verklärt er nicht. Im irdischen Kelch verdrehen beide Seiten, unwissend und engstirnig, die Wahrheit, während der Lehrer Alpatow verhungert und erfriert. Er hatte den Auftrag der Revolution wörtlich genommen und davon geträumt, seinen Schülern Geist, Bildung und menschliche Wärme weiterzugeben. Als er im Schüttelfrost nach einem Pelz schreit, kommt der Schnee.
Einem weißen Pelz gleich ließ der Schnee sich über Nacht nieder, leuchtete weiß, zuerst auf den Dächern, dann färbte sich auch die grünende Wintersaat grau und gegen Morgen schon gleichmäßig weiß. Sogar die hohen Stoppelfelder und der Beifuß, alles versank unter der Decke. Nur die Mitte des noch lebendigen, lieben Flusses schimmerte weiterhin schwarz und nahm in sich den weißen Schnee auf. Kurz vor Sonnenaufgang hörte der Schnee auf, der Frost wurde schneidender und ergriff mehr und mehr das lebendige Wasser an den Uferkanten. Hell stieg die Sonne empor. Rotstirnige, schwarze Vögel flogen aus den Sümpfen hinauf auf die Wipfel der weißen Birken. Alles leuchtete, strahlte, flimmerte. Und in diesem Leuchten, im großen Lobgesang, gefror der Fluss.
Prishvin verstand sich ja selbst als winzigen Teil eines kosmischen Ganzen, in dem alles Lebendige miteinander verbunden ist und in dem trotzdem jede einzelne Persönlichkeit zählt, bis hin zum kleinen Hasen, der auf seine Weise ebenfalls einzigartig ist. Er war überzeugt davon, dass die Natur über eine große schöpferische Kraft verfügt, die auch den Menschen einbindet. Diese Kraft ist es, die noch den sterbenden Protagonisten Arpatow davor bewahrt, sich als Mensch aufzugeben.
Natalia Borisova lehrt an der Universität der Kleinstadt Jeliez, 350 Kilometer südöstlich von Moskau. In Jeliez ging Prishvin zur Schule. Knapp 20 Kilometer entfernt lag sein Geburtsort Chruschtschowa. Das Gut von Chruschtschowa wurde gleich zu Beginn der Revolution zerstört. Dort im Wald hatte er seine ersten Jagderfahrungen gemacht. Mit einem Bauern zusammen, der die Feldarbeit gar nicht, dafür den Wachtelfang und das Träumen vom plötzlichen Glück liebte. Es sind dann Nachbarn und Verwandte dieses Bauern, die den bereits anerkannten Schriftsteller Prishvin aus seinem selbstgebauten Blockhaus nahe des elterlichen Gutes verjagen. Er flieht zu Fuß nach Jeliez. Was er mitnimmt, sind seine frühen Tagebücher, die Naturerfahrungen und Märchen seiner Kindheit. Und die Trauer angesichts des gnadenlosen Mordens und der Zerstörung, die jetzt zur Revolutionszeit überall im Land stattfindet.
Ich denke, wir haben die Torheit der Tiere in unser Joch gezwungen, haben sie domestiziert oder unschädlich gemacht und dabei nicht bemerkt, dass ihr törichter Wille auf den Menschen übergegangen ist, dass er sich aufgestaut hat, bis die Zeit reif war. Und drum hat das Wort Freiheit genügt, um alle losstürmen zu lassen, den Wald zu vernichten. Was sich da befreit hat, waren nicht die Menschen. Es war das törichte Tier.
In der Geschichte Der Wald des Nordens aus den 30er Jahren erzählt Prishvin, wie ihn auf einer nächtlichen Jagd im Wald angesichts absoluter Dunkelheit und Stille ein beinahe existenzieller Schrecken packt. Er vergeht erst mit der Morgendämmerung. Sein Jagdbegleiter, ein einfacher Mann, bestätigt seine Vermutung. Der Wiederkehr des Lichts geht unbedingt die dunkelste Stunde der Nacht voraus. Prishvin dreht den Gedanken um. Seitdem, schreibt er, verlasse ihn auch in den dunkelsten Stunden die Zuversicht nicht, dass die tiefste Finsternis die Wiederkehr des Lichts bedeute. Und dies ist eines der großen Wunder, als dass Prishvin den lebendigen Kosmos begreift. Das heißt, der Mensch muss das Wunder verstehen, um seiner lebendigen Umwelt gerecht zu werden. Aber in Russland seien zu oft Menschen maßgeblich gewesen, die nicht so dachten, sagt der Prishvin-Forscher Alexander Padaksionow von der Universität Jeliez.
Sie waren der Überzeugung, dass der Mensch die Natur gemäß seinen Interessen unterwerfen darf. Das sind die Interessen der Produktion, der Entwicklung der Städte und der Industrie. Prishvins Standpunkt war ein anderer. Er sagte, die Aufgabe des Menschen sei es, sich der Welt gegenüber sittlich zu verhalten. Dieser ethischen Forderung ist er selbst, sein Leben lang als Schriftsteller gefolgt. Und als Akteur des öffentlichen Lebens hat er sich an die Behörden und Verwaltungen gewandt, hat Artikel an Zeitungen geschrieben und seine Leser und die politische Führung aufgerufen, eine ethische Haltung der Natur gegenüber einzunehmen.
Ich treffe Alexander Padaksionow im ältesten Gymnasium von Jeliez. Es trägt Prischwins Namen. Sein Porträt hängt in den Klassenzimmern. Prischwin war ein schlechter Schüler. Mit 11 Jahren riss er einmal aus dieser Schule aus, um die unbekannte Welt zu entdecken. Mit 16 wird er wegen renitenten Benehmens hinausgeworfen. Ein Onkel im fernen Ural nimmt ihn auf. Danach geht der junge Prischwin nach Riga, wird Marxist, agitiert, übersetzt den verbotenen August Bebel ins Russische und sitzt deswegen 1 Jahr lang im Gefängnis. Nach der Freilassung geht er nach Berlin, Wien, Leipzig. Es ist das Jahr 1900. Er studiert Agrarwissenschaften, liest sich quer durch die deutsche Philosophie und trifft seine erste große Liebe, die er sein Leben lang nicht vergessen wird. Von all dem erzählt Prischwin viel später in seinem autobiografischen Roman Die Kette des Kaschtschej, der 1927 erscheint. Zur Hauptfigur macht er sein frühes alter Ego Alpatow, der sich noch als junger Mann Stück für Stück von der marxistischen Ideologie abwendet. Alpatow entdeckt die stärkende Kraft der Natur, beginnt zu schreiben und findet dabei, wie Prischwin, zu sich selbst. Wie schwer es aber ist, sein Selbst im gleichgeschalteten Russland zu bewahren, kann der Autor im Juli 1930 nur im Tagebuch festhalten. Die Literaturpolitik der Sowjets scheint ihm das literarische Schreiben unmöglich gemacht zu haben. Und trotzdem finden sich im Jahr 1930 auch ganz andere Eintragungen.
An diesem Tag spürte ich, wie schon oft zuvor, das unzerreißbare Band zwischen der Natur und mir. Ich fand in meiner Innenwelt die vollkommene Entsprechung. Und plötzlich wendete sich alles.
10 Jahre lang lebt Prischwin in Sergiew-Passat, das die Sowjets Sagorsk nennen. Er wendet sich viele Male an den Schriftstellerverband und schließlich an Stalin mit der Bitte um eine Wohnung in Moskau, um mit Kollegen und wichtigen Buchverlagen in Kontakt bleiben zu können. Er bekommt sie im schlimmsten Jahr der sogenannten Säuberungen 1937, als besonders viele Künstler, Autoren und Wissenschaftler denunziert und verhaftet werden. Prischwin ist jetzt ein anerkannter sowjetischer Schriftsteller in der Nische des Naturpoeten und Heimatschützers.
Hören Sie, Kraniche!
Die müssen Sie fotografieren, da oben.
Irina ist Lehrerin in einem Dorf bei Pjereslawl-Zaleski am beinahe kreisrunden, sehr tiefen Pleschtschewo-See, rund 100 Kilometer nördlich von Moskau. Wir stehen vor dem Haus, in dem Prischwin während des Zweiten Weltkriegs wohnte. Später kehrte er viele Male an den See zurück. Er bemühte sich um den Erhalt bedrohter Pflanzen, kämpfte dagegen, dass der Kiefernwald an den Seeufern abgeholzt wird und große Sumpfgebiete zur Torfgewinnung trockengelegt werden. Hier schrieb er 1945 auch sein bekanntestes Kinderbuch, Der Sonnenspeicher. Lehrerin Irina liest mit ihren Schülern Prischwin und unterrichtet auf seinen Spuren Heimatkunde. Sie begleitet mich auf dem Weg durch den Wald, den der Schriftsteller gerne ging.
Prischwin kam jeden Tag hierher. Er stand früh auf, gegen 5, trank Tee, wie es im Tagebuch steht, und ging in den Wald, egal wie das Wetter war. Er beobachtete die Natur, setzte sich auf seinen Hocker, den man wie einen Schirm zusammenklappen konnte, und machte sich mit winzigen Bleistiftstummeln Notizen. Und die Ereignisse, die er im Sonnenspeicher beschreibt, fanden genau hier im Moor statt.
Im Sonnenspeicher erzählt Prischwin von 2 Kriegsweisen, die tatsächlich in seiner Nachbarschaft lebten. Er nennt sie Nastja und Mitrascha. Sie verlieren einander beim Moosbeeren sammeln im Moor und finden nur mit Mühe wieder zusammen.
mindestens so viel Raum wie ihr gefährliches Abenteuer, aber nimmt in der Geschichte all das ein, was sich in Wald und Moor zwischen Himmel und Erde, Tieren und Pflanzen abspielt. Und ganz nebenher bringt Prishvin auch hier seine Ansichten von den vielfältigen Wechselbeziehungen alles Lebendigen unter. Zurück in Dunino, Prishvins letztem Domizil. Ich gehe im Gehölz am Ufer der Moskwa spazieren. Schilder weisen darauf hin, dass hier im Krieg gegen die Faschisten die Front verlief. Vor einer Taufkapelle steht ein verschmutzter Schaukasten mit Zeitungsausschnitten. Ich lese von einem Fest zur Siegesfeier im Jahr 2015. Da wurde der Krieg nachgespielt von Freiwilligen in Uniformen der Roten Armee und der Wehrmacht. Unter dem vergilbten Artikel schaut aber noch ein anderer Text hervor. Darin geht es um Neubauten und die bedrohte Landschaft an der oberen Moskwa. In ganz Russland haben Naturschützer einen schlechten Stand. Und Michail Prishvin würde es heute kaum besser ergehen, sagt Prishvin-Forscherin Natalia Borisova.
Er würde protestieren und niemand würde darauf achten. Wie viel wird heute protestiert? Na und? Als er damals protestierte und es in der Zeitung veröffentlichte, ergriffen sie Maßnahmen. Seine Worte hatten Gewicht. Aber jetzt? Er würde verrückt werden, wenn er erführe, wie hemmungslos unsere Wälder abgeholzt werden.
Stumm stehe ich da, mit einer Papyrossa. Trotzdem bete ich zu dieser Stunde des Morgengebets. Wie und zu wem, weiß ich nicht. Und erst später notiere ich: Herr, erleuchte am künftigen Tag unsere Vergangenheit und erhalte im Neuen alles, was früher gut war. Erhalte unsere Bannwälder. Erhalte die Quellen der machtvollen Ströme. Die Vögel desgleichen. Mehre die Fische in großer Zahl. Führe zurück in die Wälder die Tiere und befreie sie von unserer Seele.